Sieben Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD. Ihnen einen sehr guten Tag aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Schon wieder eine weg. Der nächste Rücktritt bei den Altparteien. Diesmal wirft die Chefin der SED-Linkspartei Hennig Weso hin. Ein Rücktritt, mit dem nicht einmal der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende und Thüringer Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner gerechnet hatte. Wir sprechen mit ihm heute im Podcast. Apropos, wie lange kann sich eigentlich Panikminister Lauterbach noch im Ministersessel halten? Vielleicht hat auf diese Frage Martin Sichert, der gesundheitspolitische Sprecher der AfD im Deutschen Bundestag, hier bei uns im Podcast eine Antwort. Außerdem Endspurt. Schon am 8. Mai wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Wir sprechen heute mit dem Spitzenkandidaten Jörg Nobis über Themen, Wahlkampf und die Chancen für die AfD. Und schon wieder, der GEZ-Funk beschummelt den gebührenzahlenden Zuschauer. Beim ZDF werden aus randalierenden und brandschatzenden Muslimen in Schweden in der Berichterstattung urplötzlich Ausschreitungen rechter Demonstranten. Gute Muslime, böse Patrioten, ist das schon ein Reflex bei den Öffentlich-Rechtlichen? Dazu der Medienexperte und Mitglied im AfD-Bundesvorstand Joachim Pau. Hier bei uns in 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD und ich bin Detlef Frier. Schönen guten Tag. Wir haben die Lage nicht unter Kontrolle, aber wir arbeiten dran, sagte ein Sprecher der Polizei von Malmö. Schwere Ausschreitung am vergangenen Freitag in Schweden. Für das zwangsgebührenfinanzierte ZDF war schnell klar, wer da randalierte. Angeblich rechte Gruppen hatten die Polizei angegriffen. Doch das stimmt so nicht. Mal wieder falsche Fakten beim GEZ-Funk. Das klären wir jetzt mit Joachim Paul, Medienpolitiker und Mitglied im AfD-Bundesvorstand. Hallo Herr Paul, wer hat denn da tatsächlich in Malmö randaliert?
Ja, schöne Grüße nach Berlin. Ja, es waren überwiegend muslimisch geprägte Jugendbanden, die offenkundig sehr gut organisiert waren, die auch Allahu Akbar gerufen haben. Auch das wird in den Medien weitgehend unterschlagen. Und die auch gesagt haben, dass sie eben diese Viertel, in denen sie jetzt randalieren, als ihr Eigentum betrachten. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes No-Go-Areas für alle anderen, insbesondere für die Polizei. Und das ist eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung, die ja schon fast abgeschlossen ist. Schweden kämpft ja mit diesen Entwicklungen schon seit Jahren. Und das ist die Folge einer völlig verfehlten Einwanderungspolitik aus Ländern. Schweden hat sich ja mal als humanitäre Großmacht bezeichnet. So weit ging der Dünkel. Und dann hat man eben aus allen Winkeln der Welt Zuwanderung zugelassen. Und jetzt hat man diese Zustände. Und das ist die Folge davon.
Hunderte Islamisten prügeln auf die Polizei ein, zünden Barrikaden an. Das wird in der ursprünglichen ZDF-Berichterstattung nicht einmal erwähnt. Der Fakt fällt einfach unter den Tisch. Ist das schon ein Reflex bei den Öffentlich-Rechtlichen, sowas nicht zu sehen oder zu erwähnen?
Also wir haben das ja immer wieder. Deswegen habe ich ja auch ein Moratorium für die Zwangsbeiträge gefordert. Es ist systematisch. Es sind leider keine Einzelfälle, dass eben die Probleme der Einwanderung, diese massiven Probleme, die wir auch in der inneren Sicherheit haben, nicht thematisiert werden vom ZDF. Mehr noch, dass eine mediale Mohrenwäsche stattfindet. Ich hoffe, das wird jetzt nicht als Rassismus gebrandmarkt. Wir sind ja mittlerweile, leben ja in einer Zeit, wo sogar Indianerkostüme von Kindern als rassistisch diffamiert werden. Aber zurück zum Thema. Das ist systematisch, das ist mit Absicht. Und es wird immer noch versucht, die Einwanderung durch eine naive rosarote Brille zu betrachten. Das hat ideologische Gründe, denn man muss einfach sagen, dass viele Redakteure und Journalisten im öffentlich-rechtlichen Bereich eben links sind, den Grünen nahestehen und die finden, Einwanderung ist was Großartiges und Probleme gibt es nicht. Um es nochmal klar zu machen, es geht gar nicht darum, jetzt hier Einwanderer aus anderen Kulturen, die nach Deutschland kommen, die sich hier ordentlich verhalten, Beiträge bezahlen, Arbeit haben, alle über einen Kamm zu scheren. Aber wir haben eben massive Probleme und machen wir uns da ehrlich, es sind überwiegend eben Unruhestifter, Störer und Gewalttäter aus einem gewissen Bereich und der ist überwiegend eben fundamentalistisch-islamistisch ausgerichtet und das sehen wir auch in Schweden. Das sind im Prinzip die schlimmen Boten der Zukunft, die uns auch in Deutschland eventuell irgendwann erwarten.
Joachim Paul, gucken wir es uns nochmal ganz detailliert an. Wörtlich schreibt das ZDF beim Kurznachrichtendienst Twitter am Freitag von Ausschreitungen bei rechten Demos in Schweden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie haben es eben gesagt, Muslime sind auf die Straße gegangen. Sie haben mit erstaunlicher Brutalität die Polizei angegriffen, auf deren Köpfe eingeschlagen, Polizeihelme zertrümmert, Autos angezündet. Will das ZDF die Deutschen für dumm verkaufen? Glauben die wirklich, dass keiner merkt, was wirklich passiert?
Also das passiert, wenn nicht Journalisten am Ruder sind und ihre Arbeit leisten, sondern eben Ideologen. Und wir haben es eben mit Journalisten zu tun, die aus einer linken Halbwelt kommen, aus diesem Milieu kommen und die eben diese Probleme einfach ausblenden. Schuld sind immer die Deutschen, die Mehrheitsgesellschaft, die angeblich Rechten, und unschuldig sind immer Einwanderergruppen, die nur gegen sogenannte soziale Probleme protestieren. Das ist das Narrativ, was eben gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk streuen will. Und er hilft damit gar nicht der Einwanderungsdebatte. Ganz im Gegenteil, es gibt genug Deutsche mit Migrationshintergrund, die die Nase voll von solchen Zuständen haben und sie auch als bedrohlich und als gefährlich empfinden und einfach sogar sagen, wir müssen auf unser Deutschland besser aufpassen. Es kann nicht sein, dass sich hier Leute niederlassen, die hier so leben wollen wie in ihren Herkunftsländern, so leben wollen wie in Pakistan, Afghanistan und ihre Sittengesetze hier leben wollen. Das geht einfach nicht. Wir wollen Assimilation und nicht Integration zulasten der Mehrheitsgesellschaft, zulasten unserer Leitkultur. Aber nochmal auf die Medien zurückzukommen. Es gibt so viele Untersuchungen, gerade von Jungjournalisten, manchmal muss man das Wort Journalist ja sogar in Anführungszeichen setzen, von Jungjournalisten, die eben sagen, sie würden Linke, SPD, Grüne wählen oder diesen Parteien nahestehen. Und das sind Parteien, die die Einwanderung befördern, die einfach die Augen zumachen vor diesen Zuständen und die eben am liebsten, das ist ein Ablenkungsmanöver, dann auf angeblich Rechte zeigen. Jetzt war es in Schweden natürlich tatsächlich so, dass da ein Provokateur eben gedroht hat, den Koran zu verbrennen, nur es tatsächlich gemacht hat. Natürlich ist sowas abzulehnen, sowas gehört sich nicht in der Kulturnation. Aber gleichwohl muss man so nicht ausrasten und muss man im Prinzip die Machtfrage stellen. Das war nur ein willkommener Anlass, um zu zeigen, wir wollen mit diesem Land nichts zu tun haben. Wir leben nach unseren eigenen Gesetzen und der Staat, in dem Fall der schwedische Staat, ist unser Feind. Und da gibt es für die AfD nur eins, konsequent abschieben und eben diese Milieus aufbrechen, politisch und mit den Instrumenten, die unsere wehrhafte Demokratie eigentlich bereitstellt, wenn man es will, wenn der politische Wille da ist.
Wie kann man denn solches Framing, also das andauernde Verdrehen der Fakten, noch verhindern? Viele Menschen, die sich nur über ARD oder ZDF informieren, die sind dem ja unwidersprochen ausgesetzt. Haben Sie da ein Rezept?
Also wir wollen ja den Grundfunk, das ist ja auch das Reformkonzept, was wir im Bundestagswahlprogramm hineinbeschlossen haben auf dem Bundesparteitag in Dresden. Und das sieht eben nicht nur eine Kürzung um 90% vor, es sieht eben auch vor, dass eben die Inhalte ganz anders kontrolliert werden. Wir wollen eine Kontrolle durch eine Expertenkommission, einen Expertenrat, und wir wollen eine Kontrolle durch ein Zuschauerparlament und nicht durch Parteifunktionäre und parteinahestehende Meinungsmacher, die in den sogenannten Rundfunkräten sitzen, im Prinzip eben die gleiche Schere im Kopf haben. Das wäre eine ganz andere Form der Kontrolle. Und das ist eben auch ein Aspekt unseres Reformmodells, das ich für wirklich sehr gelungen halte und auch zukunftsweisend ist.
Eine Stimme für die AfD ist also auch eine Stimme für einen reformierten und für einen neutralen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da können wir die Wähler nur dran erinnern, die demnächst die Wahl haben, zum Beispiel in NRW oder auch am 8. Mai. Das ist die nächste Landtagswahl dann im Land Schleswig-Holstein. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Das war der Medienpolitiker und Mitglied im AfD-Bundesvorstand bei uns, Joachim Paul, in 7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD. Dankeschön, Herr Paul.
Ich habe zu danken und viele Grüße nach Berlin, gerne wieder.
Sie hören 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Nach 2 Jahren Corona-Hysterie der Altparteien genießt Deutschland ein weitgehend masken- und G-regelfreies Frühjahr. Keine Abstände, keine Vermummung, alle Corona-Zahlen sinken trotzdem rapide ab. Alles gut. Könnte man meinen, hätte dann aber die Rechnung ohne SPD-Gesundheitsminister Lauterbach gemacht, denn der verfällt in diesem kurzen Moment der Freiheit schon wieder in den nächsten Panikmodus. Eine Corona-Killer-Variante könnte uns nun alle niedermetzeln. Martin Sichert ist der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Sichert.
Einen schönen guten Tag Ihnen und allen Zuhörern.
Wovor hat Lauterbach denn jetzt genau Angst und gibt's dafür überhaupt einen Anlass?
Ich glaube, die größte Angst, die Karl Lauterbach hat, ist, dass Corona endet und er kein Thema mehr so richtig hat, weil für Lauterbach dreht sich alles ständig nur um Corona. Und er versucht den Leuten ja ständig Panik zu machen. Wir haben es ja vor einer Woche erlebt, wo er plötzlich erzählt hat, es käme eventuell im Herbst irgendwie ein Killer-Virus, wo alle Virologen ihm in den Arm gefallen sind und gesagt haben, das ist Unsinn, was er da erzählt. Kein Mensch kann jetzt sagen, wie es im Herbst aussieht. Aber Lauterbach lebt davon, er lebt von der Angst, er lebt von der Panikmache. Und wenn er die nicht mehr hat, dann sehen die Leute, wie konzeptlos er eigentlich ist. Denn wir haben ganz, ganz viele Probleme im Gesundheitswesen und kein einziges davon geht Karl Lauterbach an. Für ihn gibt es nur Corona.
Es ist trotzdem ja nicht ganz ausgeschlossen, dass mit dem Ende des Sommers Corona wieder zum Thema werden kann. Wie könnte man sich denn besonnen darauf vorbereiten?
Indem man sich einfach internationale Entwicklungen anschaut und sich anschaut, wie es sich überall sonst entwickelt. Wir sehen, dass in sehr, sehr vielen Ländern Corona-Maßnahmen aufgehoben worden sind. Wir sehen, dass viele Länder die Menschen die Freiheit wieder genießen können, dass andere Länder andere Wege gegangen sind. Und ich denke, man sollte den Sommer jetzt auch nutzen, um die letzten 2 Jahre mal aufzuarbeiten, auch welche Schäden gegebenenfalls man mit Lockdowns und sonst was auch erzeugt hat. Das einfach mal neutral zu bewerten, um daraus auch für die Zukunft entsprechende Schlüsse zu ziehen und sich auch einfach anzuschauen, wie sind andere Länder damit umgegangen. Schweden ist ja ein sehr populäres Beispiel, die praktisch ohne Maßnahmen durch diese ganze Corona-Zeit gekommen sind und damit sehr erfolgreich dadurch gekommen sind, die eine geringere Sterblichkeit hatten als wir in Deutschland. Und solche Sachen sollte man sich genau anschauen, um daraus Schlüsse dann auch für die Zukunft zu ziehen.
Offensichtlich haben ja nicht nur die Bürger genug von Lauterbach. Selbst die Kassenärztliche Bundesvereinigung, habe ich gerade gelesen, fordert vom Minister einen Pandemieplan statt wörtlich düsterer Prognosen. Ist Lauterbach dazu gar nicht in der Lage? Sie haben es ja schon angesprochen. Lenkt er eventuell mit seiner Dauerpanik vom eigenen Unvermögen ab?
Naja, man muss überlegen, wie Lauterbach zu dem Amt gekommen ist. Er ist zu dem Amt gekommen, weil die Medien ihn immer eingeladen haben und die Medien haben ihn immer eingeladen, weil er der düstere Prophet des Untergangs war. Das hat Emotionen geweckt und deswegen haben sie ihn immer wieder auch eingeladen. Er findet einfach irgendwelche Zahlen, der stellt sich im Bundestag hin, redet irgendwas von 95%, kein Mensch kennt die. Er redet was von 300 Toten pro Tag. Kein Mensch weiß, wie viele Menschen bis heute, weiß keiner, wie viele tatsächlich an Corona pro Tag sterben. Aber er erfindet einfach mal irgendwelche Zahlen, dramatisiert. Er erfindet, dass es im Herbst eine schlimmere Variante geben wird und so weiter und so fort. Also er macht immer den apokalyptischen Reiter, der die düsterste Prognose entsprechend kommuniziert. Und diesen Menschen hat man zum Gesundheitsminister gemacht. Das ist ein eindeutiges Verfehlen auch des Bundeskanzlers. So jemand dürfte man niemals zum Gesundheitsminister machen, der solch apokalyptischen Szenarien immer nur unterwegs ist und der jetzt aber Millionen Dosen Impfstoff da für Milliardenbeträge entsprechend reserviert und kauft und ablaufen lässt und was weiß ich was alles. Also da ist so viel im Argen, weil er kann das Amt eigentlich überhaupt nicht ausfüllen. Er war ja in der letzten Legislatur, das darf man gar nicht vergessen, war noch nicht mal im Gesundheitsausschuss für die SPD, weil die SPD ihm nicht zugetraut hat, dass er die gesundheitspolitischen Themen entsprechend würdig vertreten kann. Und jetzt haben sie ihn zum Gesundheitsminister gemacht. Ja, Lauterbachs Existenz, politische Existenz hängt am Thema Corona und deswegen spielt er dieses Thema Corona extrem exzessiv.
Sie sagen, er kann das Amt gar nicht ausführen. Was müsste darauf folgen? Müsste ein Rücktritt folgen? Müsste er von Scholz entlassen werden?
Ja, kommt ja beides aufs Gleiche raus. Idealerweise würde er selbst zurücktreten, weil er erkennt, wie fehl er am Platze ist. Ich glaube auch, er hat ja selber auch schon sich darüber beklagt, dass dieses Amt eine Belastung entsprechend für ihn ist, mit der er so gar nicht gerechnet hat. Und ich glaube einfach, dass er mit dem Amt total überfordert ist. Es ist aber nicht nur er. Ich meine, die ganze Gesundheitspolitik der Bundesregierung geht ja in die Richtung. Wenn man sich anschaut, Olaf Scholz hat ja bei der Impfpflichtdebatte sogar die Außenministerin vom NATO-Treffen in Zeiten der Ukraine-Krise abberufen, nur damit die abstimmen kann im Bundestag über diese Impfpflicht und für eine Impfpflicht dort stimmen kann, wofür es ja dann mit über 80 Stimmen nicht gereicht hat. Und dass dem Bundeskanzler über 80 Stimmen im Bundestag fehlen bei einem Thema, was ihm so wichtig ist, dass er die Außenministerin dafür extra vom NATO-Treffen abberuft, das sagt schon wirklich Bände. Und da müsste eigentlich konsequenterweise sogar Olaf Scholz mal darüber nachdenken, ob er nicht die Vertrauensfrage stellen muss.
Eine Sache würde ich mir gerne von Ihnen als Experten noch erklären lassen. Der Bevölkerung wurde ja immer wieder als Grund auch für Lauterbachs Panik vorgehalten, dass Engpässe im Gesundheitswesen drohen, dass unsere Krankenhäuser stets ganz kurz vor der Überlastung sind. Nun haben sich gerade weit über 1000 Ärzte für den freiwilligen Dienst in der und um die Ukraine herum gemeldet. Also kann die Lage in den Krankenhäusern doch so dramatisch gar nicht sein, oder?
Naja, sagen wir es mal so, die Lage in den Krankenhäusern war nie so, dass man eine Überlastung gedroht hat. Man hat es ja politisch auch massiv befördert. Wenn man dran denkt, im Herbst 2020 hat die Bundesregierung extra ein Gesetz in den Bundestag eingebracht, was dann auch verabschiedet worden ist mit einer breiten Mehrheit, wo man damals beschlossen hat, dass Krankenhäuser mehr Geld bekommen, wenn sie zu 75% beziehungsweise 85% die Intensivstationen ausgelastet haben. Und wir können ganz klar sehen, dass ab Anfang November 2020, wo dieses Gesetz gegriffen hat, dass ab diesem Zeitpunkt dann die Zahl der freien Intensivbetten massiv nach unten gegangen ist. Also diese ganze Geschichte von wegen, das Gesundheitssystem stünde vor einer Überlastung, das fand in den gesamten letzten 2 Jahren nicht statt. Man sieht auch, wenn man sich die Auslastung der Intensivbetten, die Belegung der Intensivbetten ansieht, dass das ein Wert ist, der sehr geradlinig verläuft und der sich im Sommer nicht groß unterscheidet vom Winter, so dass wir eigentlich, wo Corona-Hochphasen sind, können Sie an der Auslastung der Intensivbetten nicht sehen, konnten wir auch nicht sehen. Und jetzt hat man natürlich die Zwickmühle, die Bundesregierung will unbedingt in der Ukraine helfen und jetzt hat haben sie dort über 1100 Ärzte, die sich gemeldet haben und wollen die natürlich da unbedingt hinschicken. Auf der anderen Seite widerspricht das natürlich allem, was man sagt, wir haben hier gegebenenfalls eine hohe Belastung im Gesundheitswesen, müssen dieses Gesundheitswesen unbedingt entlasten, womit man ja auch immer die Impfpflicht begründet hat. Also die Impfpflicht, die ganze Argumentation der Impfpflicht war ja immer, wir wollen das Gesundheitssystem vor einer Überlastung schützen. Und wenn man jetzt 1100 Ärzte ins Ausland schickt, und dazu noch der Lauterbach sich hinstellt und sagt, na, wir fliegen ja auch Patienten aus der Ukraine nach Deutschland ein und behandeln die in Deutschland jetzt dann, dann sieht man, da sind wir weit weg von irgendwelchen Überlastungsszenarien. Und die logische Konsequenz aus dem Entsenden von 1100 Ärzten in die Ukraine müsste sein, zu sagen, wir heben ab sofort sämtliche Corona-Maßnahmen auf. Denn es scheint ja keine relevante Bedrohung von Corona für das Gesundheitssystem in irgendeiner Weise zu sein, wenn ich 1100 Ärzte in die Ukraine schicken kann.
Danke, dass Sie auch das noch für uns aufgeklärt haben. Tatsächlich hat diese Zahl mich jetzt ein paar Tage schon beschäftigt. Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Er sagt bei uns in 7 Tage Deutschland, für Lauterbach wäre der Rücktritt fällig und Scholz sollte dringend im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Martin Sichert, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen und allen Hörern.
Susanne Hennig-Welso, die SED-Linke, die sich im Thüringer Landtag einst bei Kurzministerpräsident Kemmerich bedankte, indem sie ihm einen Blumenstrauß vor die Füße warf, die wirft nun selber hin. Wir sprechen drüber mit Stefan Brandner. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher kennt Hennig-Welso noch aus dem Thüringer Landtag. Wie Mitglieder anderer Fraktionen die spröde Linke im Landtag hinter vorgehaltener Hand nannten und warum nach Brandners Meinung die SED als kriminelle Vereinigung hätte verboten werden müssen, dazu im zweiten Teil von 7 Tage Deutschland. Jetzt erst einmal unsere Nachrichten. Thüringen, Rot-Rot-Grün gescheitert, Forderung nach Neuwahlen. Medienberichten zufolge sieht die SPD-Finanzministerin Thüringens Taubert in der Rot-Rot-Grünen Minderheitskoalition kein Gemeinschaftsprojekt mehr. Ihrer Meinung nach müsse man sich von der Idee, dass es eine gemeinsame Rot-Rot-Grüne Erzählung gibt, verabschieden. Torben Brager, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Thüringer Landtag, fordert vor diesem Hintergrund erneut Neuwahlen. Er meint, Rot-Rot-Grün gehe die Puste aus. Seit Monaten sei klar, es handelt sich nur noch um ein Zweckbündnis mit einer geschwächten CDU zur Verhinderung von Neuwahlen. Das Land könne sich zwar glücklich schätzen, dass es für die radikalen gesellschaftlichen und identitätspolitischen Umerziehungsprojekte der Linkskoalition keine Mehrheit gibt. Die Angst dieses Verliererbündnisses vor Neuwahlen zwinge aber ganz Thüringen zum ungewollten Stillstand. Für die AfD stehe fest, der Landtag müsse zwingend neu gewählt werden, so Torben Brager. Bayern, Zerstörung der deutschen Sprache beenden. Einführung des Gender-Sternchens bei Scrabble ist ein Unding. Laut eigenen Angaben hat der US-Spielwarenhersteller Mattel für Deutschland einen neuen Scrabble-Stein auf den Markt gebracht, den Gender-Stein mit Sternchen. Wird er verwendet, erhält der Spieler die höchstmögliche Punktzahl. Der Spielwarenhersteller sagt, er möchte mit dem Stein die Debatte über das Gendern anregen und zu einem Sprachwandel beitragen. Einem Sprachwandel, der aber mit großer Mehrheit von den Deutschen abgelehnt wird. der wissenschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Professor Dr. Ingo Hahn, sagte uns dazu:
Die Verunstaltung der deutschen Sprache durch sogenannte ideologische Gutmenschen ist mir ein Gräuel. Die Verwendung des Gendersternchens und anderer Stilblüten der sogenannten geschlechtergerechten Sprache ist in meinen Augen eine Schändung der deutschen Grammatik. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen möchte aus gutem Grund nicht gendern. Die zwanghafte Berücksichtigung von realen und nicht realen Geschlechteridentitäten führt zu einer Zerstörung von Sinnstrukturen. Es ist ein politisch motivierter und ideologischer Angriff auf die natürliche und über Jahrhunderte gewachsene Sprachkultur. Die einzige richtige Form des Plurals im Deutschen ist das generische Maskulinum. Der bestimmte Artikel die im Plural drückt bereits die Polarität der Geschlechter vollumfänglich und gerecht aus. Es bedarf daher keiner Veränderung von Schreibweisen, keiner Einfügung eines Binnen-I oder ähnlicher lächerlicher Sonderzeichen, um die Gleichwertigkeit der Geschlechter im geschriebenen und gesprochenen Wort auszudrücken. Alle Deutschen und Nicht-Muttersprachler, die unsere deutsche Sprache lieben, sollten sich den Angriffen auf unsere Grammatik und damit auf die Schönheit und Klarheit des Deutschen klar widersetzen. Aus meiner Sicht ist es ein Unding, dass sich ein US-amerikanischer Konzern anmaßt, mit gegenderten Spielsteinen und Anleitungen in die Struktur unserer Muttersprache einzugreifen.
Berlin Rot-Grün-Rot versagt auch beim Nahverkehr. Die rot-grün-rote Berliner Regierung hat den Entwurf für den kommenden Haushalt vorgelegt und verpasst, wie ihre Vorgänger, die Chance, den Nahverkehr der Hauptstadt attraktiver zu machen. Im Haushalt fehle die Finanzierung für den Ausbau von S- und Regionalbahnen, kritisiert der ÖPNV-Experte der AfD-Hauptstadtfraktion Gunnar Lindemann gegenüber 7 Tage Deutschland.
Seit Jahren versprechen die Berliner Regierungen, den ÖPNV durch ein verbessertes Angebot attraktiver zu machen. Dass im rot-rot-grünen Haushaltsentwurf die Mittel für die Planung von wichtigen Verlängerungen der Netze von S- und Regionalbahnen fehlen, entlarvt die vollmundigen Versprechungen als Muster ohne Wert. Auch Verkehrssenatorin Jarasch hat das zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt. In der Realität droht sie nun allerdings genauso zu versagen wie ihre Vorgänger. Statt eines attraktiveren ÖPNV setzt auch sie lediglich darauf, Autofahrer in Busse und Bahnen zu zwingen. Druck und Zwang statt eines besseren Angebotes, das ist der rot-rot-grüne Weg. Die AfD-Hauptstadtfraktion wird in den Haushaltsberatungen mit entsprechenden Anträgen darauf drängen, die erforderlichen Finanzmittel für die Attraktivierung des ÖPNV bereitzustellen. Man darf gespannt sein, mit welchen abstrusen Begründungen sich die Senatsfraktionen dann herauswinden werden.
Hamburg, AfD deckt auf. Kranke Asylbewerber kosten allein in der Hansestadt 500 Millionen Euro. Eine AfD-Anfrage hat offengelegt, dass seit 2015 fast eine halbe Milliarde für Krankenkosten von Asylbewerbern in Hamburg ausgegeben wurde. Ende 2021 waren in der Hansestadt fast 60.000 Flüchtlinge registriert, davon über 2.800 Ausreisepflichtige ohne Duldung, die sofort hätten ausreisen müssen. Der Fraktionsvizechef und migrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, Dr. Alexander Wolf, spricht von einer gewaltigen Summe, die die Solidargemeinschaft in Gefahr bringe. Ausreisepflichtige Migranten müssten sofort in ihre Heimat geschafft werden. Das würde unsere Sozialkassen entlasten. Dr. Wolf wörtlich: Wenn der Staat Krankenkosten in Hülle und Fülle für alle Migranten übernimmt, dann liegt er selbst bald im Krankenbett. Und soweit unser Nachrichtenüberblick aus den Landtagsfraktionen und den Landesverbänden der AfD für diese Woche. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann gucken Sie bei uns im Netz vorbei und das gern jeden Tag auch mehrfach auf afdkompakt.de. 7 Tage Deutschland aus Berlin, der Wochenend-Podcast der AfD. 2 Landtagswahlen stehen im kommenden Monat an. Am 15. Mai wählt NRW, eine Woche vorher. Am 8. Mai ist Schleswig-Holstein dran. Der Wahlkampf dort in der heißen Phase, kurz vor dem Endspurt, reden wir drüber mit dem Spitzenkandidaten der AfD. Schönen guten Tag, Jörg Nobis.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Nobis, wie läuft der Wahlkampf bis hierher? Was waren so die herausragenden Ereignisse?
Naja, es ist natürlich immer anstrengend, ja, Podiumsdiskussion morgens an den Schulen, Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten abends, ob über das bezahlbare Wohnen von der evangelischen Kirche oder The Choice von der IHK. Also es finden viele Veranstaltungen statt und es darf ja auch wieder Veranstaltungen geben. Corona-Maßnahmen wurden hier in Schleswig-Holstein zurückgenommen. Und dementsprechend ist der Wahlkampf jetzt in vollen Zügen, kann man sagen. Und natürlich nebenbei plakatieren, flyern. Und ich bin noch Kreisvorsitzender, da muss man dann auch noch alles organisieren, gucken. Wir haben eine Wahlkampftour noch gemacht mit so einem Pritschenwagen quer durch Schleswig-Holstein, haben versucht, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ja, es läuft. Auf Hochtouren.
Auf jeden Fall. Sie sind viel draußen, Herr Nobis. Sie sind, haben es eben selber gesagt, viel bei den Bürgern vor Ort. Wie sind denn so die Reaktionen, die Sie auf der Straße erleben?
Ja, muss man ehrlicherweise sagen, von bis. Von natürlich auch grenzenloser Ablehnung bis hin zu, ja, Sie brauchen mir gar keinen Flyer zu geben. Ich will Sie doch sowieso. Also es ist wirklich alles von bis, aber auch interessante politische Gespräche, die sich ergeben, wo man auch Bürgern nochmal andere, sag ich mal, Gedankengänge aufzeigen kann und die dann sagen, ja, nee, da haben Sie durchaus auch recht. Ob Sie dann am Ende uns wählen, weiß man nicht. Aber man gibt den Bürgern dann trotzdem nochmal das ein oder andere Gedankenpaket mit auf den Weg.
Welche Themen stehen dabei denn im Mittelpunkt? Corona, Preise, Krieg und Energie, das dominiert die Medien aktuell und darüber hinaus wahrscheinlich noch landesspezifisches bei Ihnen im Norden.
Ja, natürlich. Also natürlich überdeckt natürlich der Krieg in der Ukraine deshalb momentan vieles medial und ist auch gegenwärtig bei den Bürgern. Da wird auch drüber gesprochen. Aber Sie wissen auch, dass wir da in der Landespolitik wenig zu beitragen können. Themen sind natürlich die hohen Energiekosten derzeit, die hohen Kosten für die zweite Miete, für die Nebenkosten, dass viele Bürger sagen, wir können uns es nicht mehr leisten, morgens zur Arbeit zu fahren. Ich lasse mich krank schreiben, bleibe ein paar Tage zu Hause, weil ich diese Entfernung nicht mehr pendeln kann. Schleswig-Holstein ist ein Flächenland. Viele wohnen in Schleswig-Holstein, arbeiten aber in Hamburg oder wohnen irgendwo anders und müssen nach Kiel pendeln oder nach Neumünster in die großen Städte unseres Landes. Und da kommen schnell mal 60, 70, 80 Kilometer pro Tag zusammen. Und eine Familie, die hat große Probleme, bei den Spritpreisen da noch mithalten zu können. Und das bewegt die Menschen momentan Land auf, Land ab. Schleswig-Holsteinische Kernthemen sind natürlich auch immer noch hier, ist Windkraftausbau, ja, Energiewendeland. Wollen wir da jetzt noch mehr machen, wie Habeck das sich wünscht? Ja, werden wir bald ganz Schleswig-Holstein hier eine Windmühle neben der nächsten haben. Wir haben natürlich auch Themen in der Landwirtschaft, Brüsseler Bürokratie, Brüsseler Vorgaben, was ist noch erlaubt, was soll man machen? Also das interessiert hier die Bauern, insbesondere im ländlichen Bereich. Bildung ist auch immer noch wieder ein Thema, auch ganz klar ein typisches Landesthema. Unterrichtsversorgung, Digitalisierung. Ja, auf dem Land haben wir auch noch immer schlechte Mobilfunknetze. Nicht alle Schulen sind bislang überhaupt ans Netz angeschlossen. Also da ist schon viel passiert in den letzten Jahren, aber da haben wir noch viel Luft nach oben. Und das ist auch in den Schuldiskussionen immer wieder ein Thema. Digitalisierung in der Schule. Da war die Corona-Pandemie in der Tat auch so ein Booster. Aber noch längst haben nicht alle Schüler irgendwo so ein digitales Endgerät.
Wenn wir es mal ganz ehrlich analysieren, Herr Nobis, in der ehemaligen Fraktion im Landtag in Kiel war es ja nicht nur friedlich. Gehen Sie jetzt mit Personal an den Start, von dem Sie sagen, das wird gut zusammenarbeiten, das kann gut zusammenarbeiten?
Da bin ich wirklich guter Dinge diesmal. Die Basis hat eine gute Entscheidung getroffen, eine gute Liste aufgestellt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mit einer starken Fraktion vertreten sind, weil mein jetziger Fraktionskollege Klaus Schaffer auf Listenplatz 6, dem würde ich es auch so sehr wünschen, dass wir nochmal wieder zusammenarbeiten können. Er ist ein hervorragender Innenpolitiker als Polizist und dafür bräuchten wir natürlich die 7 vorm Komma. Das werden wir am Wahlabend dann sehen, wenn die Stimmen zusammengerechnet wurden. Aber wir haben gute Leute und die Fraktion wird halten. Da bin ich mir ganz sicher.
Dein Norden, deine Wahl, das ist Ihr Wahlspruch. Was bekommen die Leute, wenn sie uns mit einem starken Mandat in den nächsten Landtag schicken?
Naja, sie bekommen mit uns natürlich immer eine patriotisch, freiheitliche, wertkonservative, aber auch liberale Politik, die auf Eigenverantwortung setzt, auch bei den Corona-Maßnahmen mehr Eigenverantwortung, eigene Impfentscheidung. Das ist das Freiheitliche daran. Sie bekommen vernünftige Energiepolitik, die geleitet ist vom Grundgedanken des gesunden Menschenverstandes, von Ingenieurtechnik. Was ist machbar? Was ist physikalisch sinnvoll? Und nicht einfach, wir nehmen jetzt hier die Landesfläche und kleistern alles zu mit Windkraftanlagen. Wir haben 160-prozentige Überversorgung mit Strom und trotzdem ist bei uns der Strom im Bundesvergleich noch am teuersten. Und man muss es mal so deutlich sagen, die schleswig-holsteinischen Stromkunden, haben seit 2015 fast 2 Milliarden Euro über ihre Stromrechnung für sogenannten Phantomstrom bezahlt. Für Strom, der nie produziert würde, weil der Windmüller sagt, naja, wenn ich abgeriegelt werde, ist mir egal, ich habe ja meine Einspeisevergütung. Also sie bekommen eine starke Stimme für Freiheit und für Vernunft. Und wir werden immer wieder auch in anderen Themenbereichen den Finger in die Wunden legen, wenn Herr Losse-Müller von der SPD beispielsweise alles gleich machen möchte und die Gymnasien abschaffen möchte, dann wird er da auf starke Gegenwehr treffen. Wir wollen die MINT-Fächer stärken. Ja, wir brauchen mehr Ingenieure statt Gender-Professuren oder noch mehr Sozialpädagogen. Also wir werden immer unsere Stimme erheben und eine gute Oppositionsarbeit leisten.
Dann gilt es jetzt ganz, ganz feste Daumen drücken für eine 7 vor dem Komma. Wie wünscht man sich bei Ihnen im Norden besonders viel Glück und Erfolg? Gibt es da eine ganz besondere Redewendung vielleicht?
Ja, Moin Moin heißt ja fast für alles hier. Wer schon mehr sagt, der ist ja schon fast ein Schnacker, heißt es dann bei uns im Norden. Also einfach, so wie im Ruhrgebiet hier so Glück auf, gibt es hier eigentlich nicht. Im Grunde sagt man Moin, wünsche viel Glück und dann der Norddeutsche ist da sehr kurz angebunden.
Gut, und dann hoffen wir, dass er kurz angebunden auch genau das richtige Kreuz setzt. Jörg Nobis war das. Der Spitzenkandidat der AfD Schleswig-Holstein. Am 8. Mai wird im Norden ein neuer Landtag gewählt. Herzlichen Dank und viele Grüße.
Ich habe zu danken. Viele Grüße. Dankeschön.
In der vergangenen Woche haben wir uns hier in 7 Tage Deutschland mit AfD-Bundesvorstandsmitglied Stefan Brandner über Rücktritte unterhalten. Da hatte die eigenwillige grüne Personalie Anne Spiegel gerade ihr vorläufiges Ende gefunden. Wir wollen und wir müssen in dieser Woche schon wieder über Rücktritte reden. Hallo Stefan Brandner.
Ja, hallo Herr Frier. Ist ja eigentlich ein dankbares Thema, dass ich hier langsam so zum Rücktrittsexperten werde, ne?
Offensichtlich, also,
Rücktrittsexperte.
Ja.
Allerdings nur bei anderen Parteien natürlich.
Selbstverständlich. Wir haben ja letzten Freitag, lieber Herr Brandner, spekuliert, wer als nächstes bei den Altparteien hinwerfen könnte. Faeser, Scholz, Lambrecht, Lauterbach. Linken-Chefin Susanne Hennig-Welso hatten Sie da auch noch nicht auf dem Schirm, oder?
Nee, also ich muss jetzt dazu sagen, ich denke an die auch relativ selten. Also eigentlich so gut wie nie. Ich habe die ja hier im Thüringer Landtag erlebt. Das war ja schon eine Katastrophe, die Frau. Aber die hatte ich wirklich nicht auf der Agenda. Aber ich muss sagen, sie auch nicht, ne?
Ich auch nicht. Nun hat sie, die Frontfrau der SED-Erben, diese Woche mal nicht den Blumenstrauß, sondern das Handtuch geworfen. Sexismus, sexuelle Übergriffe bei den Linken, da tut sich wohl ein ordentlich schmieriger Sumpf auf. Aber ist das, Sie können das vielleicht besser einschätzen, ist das wirklich der Grund für Ihren Rückzug?
Ja, wie gesagt, ich kenne jetzt die Frau Hennig-Welso nur aus dem Thüringer Landtag und da war sie schon maßlos überschätzt. Also ich kann mich noch erinnern an Reden von ihr im Thüringer Landtag, wo aus anderen Fraktionen so die Sprüche kamen, was für ein primitives Weib. Ich mache mir das nicht zu eigen, weiß Gott nicht, ich bin weit davon entfernt, aber das war wohl die Auffassung auch außerhalb der AfD. Und warum die dann im Bund Karriere gemacht hat, ist, ja, das kann ich mir nicht erklären. Das muss was mit diesen Blumen hinschmeißen zu tun gehabt haben. Da wurde sie ja mal so ein bisschen zu einer öffentlichen Person, aber die war von Anfang an maßlos überfordert und völlig fehl am Platze, diese kriminelle Vereinigung, die sich mal SED genannt hat, früher zu leiten.
Was vermuten Sie, wenn Frau Kapitän so schnell das sinkende Schiff verlässt, dann ist doch vermutlich das Loch im Bug größer als alle vermuten. Weiß Hennig-Welso eventuell, was dann noch so alles ans Tageslicht kommen könnte?
Ja, das Loch ist ja schon sehr groß, wenn ich das Bild mal aufzeichnen oder aufnehmen darf, was Sie genannt haben. Das war ja diese krachende Niederlage im Saarland. Davor die krachende Niederlage bei der Bundestagswahl. Man muss sich ja mal vor Augen führen, die Linke wäre gar nicht mehr im Deutschen Bundestag, wenn es diese Ausnahmevorschrift nicht gäbe, wo man eigentlich meinen sollte, eine auf die Hälfte zusammengestutzte Fraktion wäre so ein bisschen, ja, würde man ein bisschen devoter an die Sache rangehen. Aber wenn man sich die Reden im Deutschen Bundestag von vielen Linken anschaut, dann meint man, die hätten die Bundestagswahl gewonnen, so großkotzig wie die auftreten. Also da ist einiges im Argen. Was dann noch gesagt wurde mit ihrem 8-jährigen Kind. Gut, ich sag mal, das 8-jährige Kind, klar, bedürfen Kinder der Betreuung, aber das wusste Frau Hennig-Welso von dem Jahr auch. Da war das Kind 7 und da war das ja offenbar auch kein Problem. Und diese Sexismuskiste, die da hochkam in Hessen, ich vermute mal, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich gehe mal davon aus, dass in anderen Ländern und Landesverbänden da noch einiges unter der Oberfläche schlummert.
Anne Spiegel hatte ja familiäre Gründe für ihre wohl völlige Überforderung angegeben. Hennig-Welso schreibt jetzt, sie trete auch zurück, um mehr Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen. Herr Brandner, Sie haben es eben angesprochen. Aber warum, platt gefragt, überlegt sich das keiner, bevor er ein politisches Spitzenamt annimmt? Oder sind diese Gründe stets nur vorgeschoben?
Das will ich gar nicht mal sagen. Also ich habe ja selber jede Menge Kinder. wenn das so sagen darf. Und die brauchen schon einer gewissen Betreuung. Und die Herausforderungen auf Bundesebene bei Frau Hennig-Welso, die werden größer sein als auf Thüringer Gebiet. Also wahrscheinlich lässt sich ein Thüringer Fraktionsvorsitz und Landesvorsitzende war sie, glaube ich, auch besser damit vereinbaren, wenn man ein Kind betreuen muss. Aber wie gesagt, das weiß man vorher. Sie hat es offenbar vorher nicht bedacht. Sie dachte vielleicht, das wird so eine repräsentative Aufgabe da in Berlin. Da hat sie sich wahrscheinlich verkalkuliert. Jetzt hat sie gar nichts mehr. Ne? Die war ja in Thüringen, war sie ja die große Strippenzieherin. Jetzt ist sie Hinterbänklerin im Bundestag, aber ich kann damit leben.
Die SED-Nachfolger von den Linken bei der Bundestagswahl schon angesprochen, 4,9%. In Oskar Lafontaines Saarland sind die gerade mit 2,% aus dem Landtag im hohen Bogen rausgeflogen. Haben die jetzt endgültig die vielen geerbten SED-Millionen verschleudert? Und ist das der Punkt, wo die Linke in der Versenkung verschwindet?
Ja, in Abwandlung zu einem Journalisten könnte man ja sagen, dass es auch hier Parteien sterben von einer schönen Seite. Also ein historischer Fehler aus meiner Sicht war, die SED in der DDR, das hätte in der DDR noch geschehen müssen, nicht als kriminelle Vereinigung einzustufen und die zu verbieten. Und so haben wir uns halt ein riesen Problem an den Hals geschaffen, dadurch, dass die SED weiter existieren durfte. Die hat ja ein paar Mal dann ihren Namen geändert in PDS, PDS Linke und dann kam die WASG noch dazu. Trotzdem haben die, wie man hört und liest, ja Millionen, zig Millionen, wahrscheinlich Milliarden Vermögen irgendwo gebunkert gehabt und teilweise noch gebunkert. Es ist schade, dass es diese Partei gibt und ich hoffe, dass es schnell damit zu Ende geht.
Die Hoffnung von Stefan Brandner, stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD, bei uns im Podcast der AfD in 7 Tage Deutschland. Wir haben gesprochen über einen Rücktritt außer der Reihe. Susanne Hennig-Welso von der Linkspartei hat sich entgegen aller unserer Prognosen aus der vergangenen Woche dann in dieser Woche aus dem politischen Geschehen verabschiedet. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Alles Gute, Herr Brandner.
Gerne, Herr Frier. Und ich bin aber gespannt, über welche Rücktritte wir nächsten Freitag reden. Aber die Situation in Deutschland ist spannend. Vielen Dank. Schönes Wochenende.
Und wir geben das gerne weiter an die Hörer dieses Podcasts 030 439 70765. Sie erreichen uns per Telefon, per Anrufbeantworter unter gleicher Nummer auch per WhatsApp 030 439 70765. Wer ist reif? Wer ist der Rücktritt eventuell in der nächsten Woche? Lassen Sie es uns gerne wissen. Und tatsächlich, da klingelt es schon. 030 439 70765. Wer ist dran und wer muss zurücktreten, Ihrer Meinung?
Ja, moin, hier ist der Dirk. Ja, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Beim Habück, Baerbock, Lauterbach. Meine persönliche Favoritin ist die Nancy Faeser mit ihrem Linksgetue. Ne? Weg damit.
Ja, am liebsten sollten alle Minister der Grünen zurücktreten, weil die sind einfach für ihre Ämter nicht geeignet. Speziell auch noch von der SPD, die Nancy Faeser sollte zurücktreten, weil das ist einfach eine Antifa-Tante, die eigentlich in der Politik so nichts verloren hat.
Wir kennen Janine Wissler aus dem Hessischen Landtag sehr gut und vor allen Dingen diese moralische Überlegenheitshybris, die Linken gerade bei Frauenrechten immer gespielt haben. Jetzt trifft es die Linken selbst. Denn eines steht nun mal ganz, ganz klar fest. Das, was Janine Wissler und die Linken gerade uns als AfD im Hessischen Landtag oft vorgeworfen haben, also Patriarchat und alte weiße Männer, das haben sie wahrscheinlich aus ihren eigenen Erfahrungswerten herausgenommen. Das heißt, Janine Wissler hat eigentlich nur reflektiert, was sie selbst bei den Linken erlebt hat.
Ich bin's, Edeltraud Unge. Als nächstes sollte am besten der Herr Scholz zurücktreten. Ich frage mich nur, wer solche Typen überhaupt wählt.
Na, von mir aus kann ja die ganze Bundesregierung zurücktreten.
Zurücktreten sollte Annalena Baerbock. Sie kann Deutschland in keinster Form außerhalb unserer Grenzen vertreten.
Zurücktreten sollte die Ampelkoalition, besonders ihr Chef, der Herr Scholz.
Meiner Meinung nach müsste die Ampel geschlossen zurücktreten, denn mehr als Inkompetenz, Lügen und Hybris haben diese Leute nicht zu bieten.
Da müssen also noch einige Politiker der Altparteien ihren Hut nehmen. Das ist die Meinung der Hörer von 7 Tage Deutschland. Also noch genug Gesprächsstoff für kommende Wochen und für kommende Interviews mit Stefan Brandner und vielen anderen aus der AfD über die Themen, die uns alle bewegen. Jetzt erstmal für Sie gute 7 Tage und einen herzlichen Dank von mir für Ihr Interesse. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter und wir hören uns wieder am nächsten Freitag zur nächsten Ausgabe. Ganz neu dann 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Mit mir, Detlef Frier. Tschüss.